Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Daran haben wir uns ja gewöhnt. Cyberangriffe, die werden immer perfider und auch immer gefährlicher. Spätestens seit den vielen Ransomware-Angriffen auf Krankenhäuser oder öffentliche Verwaltungen ist auch ziemlich klar, wie groß das Gefährdungspotenzial werden kann. Und es löst auch zum Teil absurde Vorsichtsmaßnahmen aus. Zum Beispiel, wenn Klinikärzte keine Mails mehr mit Anlagen öffnen dürfen, also zum Beispiel mit Röntgenbildern oder Untersuchungsberichten, weil es sich ja um einen Trojaner handeln könnte. Immer mehr stellt sich dabei heraus, dass die Gefahr nicht nur über die Kommunikations- oder Datenkanäle ins Haus gelangen, sondern Schädlinge teilweise sogar mit den Produkten oder sogar vom Hersteller selbst frei Haus geliefert werden. Das ist bei kritischer Infrastruktur besonders gefährlich, etwa wenn es um kerntechnische Anlagen geht. Mit deren Sicherheit beschäftigt sich die Gesellschaft für Reaktorsicherheit in Köln. Und deren IT-Spezialistinnen und Spezialisten haben sich solche Lieferkettenangriffe genauer angesehen. Darüber habe ich mit Claudia Quester, der Leiterin des Fachgebietes Informationssicherheit bei der GRS, gesprochen.
Bei einem Lieferkettenangriff wird nicht das eigentliche Angriffsziel direkt angegriffen, sondern es wird ein Zwischenziel in der Lieferkette angegriffen, beispielsweise ein Hersteller oder ein Zulieferer von Hardware oder Software, die beim eigentlichen Angriffsziel eingesetzt wird. Das verschafft dem potenziellen Angreifer dann im Wesentlichen zwei Vorteile. Der eine hat damit zu tun, dass es oft einfacher ist, ein schwächeres Glied in der Kette anzugreifen. Kritische Infrastrukturen und insbesondere natürlich kerntechnische Anlagen, die unterliegen ja sehr strengen Anforderungen im Hinblick auf die IT-Sicherheit. Daher sind beispielsweise besonders sensible Einrichtungen gar nicht mit dem Internet verbunden, auch nicht mit weniger sensiblen Teilen der Anlage. Außerdem ist eine Vielzahl von gestaffelten Barrieren und Sicherheitsvorkehrungen vorhanden, die einem potenziellen Angreifer im Wege stehen. Ein Hersteller oder Zulieferer auf der anderen Seite ist jetzt möglicherweise mit weniger Barrieren oder Sicherheitsmaßnahmen geschützt, die von einem potenziellen Angreifer überwunden werden müssten oder ausgehebelt werden müssten. Und dadurch ist es einfach einfacher, über ein Glied in der Lieferkette zu geben. Zudem haben Angriffe natürlich noch den Vorteil, dass sie möglicherweise eine größere Verbreitung ihrer Schadsoftware erreichen, weil ein Hersteller von beispielsweise IT-Systemen hat ja nicht nur einen einzigen Kunden, sondern typischerweise einen ganz breiten Kundenstamm. Wenn es einem Angreifer also gelingt, ein Produkt eines Herstellers zu manipulieren, das vielfach eingesetzt wird, dann erreicht man typischerweise auch als Angreifer einen sehr hohen Verbreitungsgrad für die Schadsoftware.
Warum sind denn genau diese Angriffe, diese Lieferkettenangriffe im Moment besonders stark im Fokus?
Also Lieferkettenangriffe sind in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt. Zum einen, weil sie auch häufiger beobachtet werden. Zum anderen, weil sie typischerweise ein höheres Gefährdungspotenzial haben als andere Angriffe. Und zwar in dem Sinne, sie sind ja letztlich in der Lage, Barrieren und Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen, die beim eigentlichen Angriffsziel aufgebaut sind. Beispielsweise ein Update für ein bestehendes IT-System wird sicherlich nicht an den äußersten Barrieren, die man aufgebaut hat, hängen bleiben, sondern es wird ganz legitim in einem dafür vorgesehenen Prozess in eine Anlage eingebracht. Es landet also schon hinter einigen Barrieren. Das heißt, wenn darin eine Schadsoftware versteckt oder verborgen ist, hat die eine bessere Ausgangsposition, weil noch weniger Barrieren übrig sind, die überwunden werden müssten. Das kann man sich vorstellen wie beim Diebstahlschutz. Wenn Sie etwas sehr Wertvolles vor Diebstahl schützen wollen und das jetzt beispielsweise in einen Tresor legen und den Tresor am besten noch in einen verschlossenen, fensterlosen Raum stellen und dann haben Sie noch vergitterte Fenster, eine einbruchsgeschützte Tür und vielleicht noch eine hohe Mauer um Ihr Grundstück gezogen, am besten noch einen Wachdienst, der da regelmäßig patrouilliert, dann haben Sie sehr, sehr viele Barrieren aufgebaut, um Ihren wertvollen Gegenstand zu schützen. Wenn der Einbrecher jetzt aber gar nicht versucht, über die Mauer zu klettern, sondern sich stattdessen beispielsweise als Ihr Heizungsmonteur ausgibt, dann gelangt er problemlos auf Ihr Grundstück und Sie werden ihm auch bereitwillig die Tür öffnen. Dadurch hat er dann zwar den Tresor noch lange nicht erreicht oder sogar geknackt, aber er hat weniger Hindernisse vor sich. Und genauso ist es auch bei IT-Angriffen über die Lieferkette.
Geht es nur um Softwareprodukte oder geht es auch ganz konkret um Hardwareprodukte, die insbesondere auch in produktionstechnischen oder in energietechnischen Anlagen in Kernkraftwerken dann Funktionen haben?
Also Lieferkettenangriffe können grundsätzlich sowohl Softwareprodukte als auch Hardwareprodukte betreffen. In unserem Fall kümmern wir uns jetzt natürlich hauptsächlich um Softwareprodukte, aber die Hardware verlieren wir dabei nicht aus dem Auge. Wobei zu sagen ist, wenn ich jetzt von Software spreche, dann geht es natürlich nicht nur um klassische Büro-IT, sondern um alle rechnerbasierten oder programmierbaren Systeme oder Komponenten. Und dazu zählen dann insbesondere auch sogenannte industrielle Steuerungssysteme, die speziell dafür da sind, industrielle oder verfahrenstechnische Prozesse zu regeln, sie zu steuern, sie zu überwachen oder auch sie zu schützen. Und die Erfahrungen der letzten Jahre haben eben gezeigt, dass gerade solche industriellen Steuerungssysteme immer stärker in den Fokus von IT-Angreifern rücken und dass gerade Ausspähung, Manipulation oder Sabotage da ein Thema geworden ist. Und das ist natürlich auch im Fall von Lieferkettenangriffen.
Welche Erfahrungen gibt es denn bislang mit solchen Lieferkettenangriffen auf kritische Infrastrukturen?
Ein Beispiel, das sicherlich sehr vielen bekannt sein wird, ist der IT-Angriff auf iranische Zentrifugen zur Urananreicherung mit der Schadsoftware Stuxnet im Jahr 2010. Ich sage hier ganz explizit das Jahr dazu, da es verschiedene Versionen von Stuxnet gibt und nicht alle über die Lieferkette eingebracht wurden. Aber die erste Version, die entdeckt wurde und die auch die bekannteste Version von Stuxnet ist, die wurde letztendlich über die Lieferkette eingebracht. Die betroffene Urananreicherungsanlage, das ist eine sehr gut geschützte Anlage, die ist vollständig von der Außenwelt abgeschottet, nicht nur räumlich, sondern auch netzwerktechnisch. Und daher sind die Angreifer den Weg über die Lieferkette gegangen und haben die Schadsoftware bei einem iranischen Unternehmen eingebracht, das auch an der Entwicklung der Zentrifugen beteiligt war. Und inzwischen wird stark davon ausgegangen, dass Stuxnet genau über diesen Zulieferer in die Urananreicherungsanlage eingeschleust würde. Ein weiteres sehr, sehr bekanntes Beispiel für einen komplexen Lieferkettenangriff ist die Angriffswelle über manipulierte SolarWinds-Produkte, die im Dezember 2020 für einiges Aufsehen gesorgt hat. Da wurde ein Monitoring- oder Management-System, das weltweit sehr breit eingesetzt wird, manipuliert. Es wurden eine ganze Reihe Versionen unbemerkt mit Schadsoftware infiziert und diese manipulierten Updates wurden dann digital signiert und über den offiziellen Updates-Server der Firma SolarWinds verteilt und weltweit vielfach installiert. Und die Angreifer konnten sich aus den vielen SolarWinds-Kunden, die das manipulierte Update installiert hatten, die interessantesten Angriffsziele herauspicken. Darunter waren dann auch zahlreiche Regierungseinrichtungen, kritische Infrastrukturen und auch bekannte Firmen im IT-Bereich. Anhand der beiden Beispiele werden Sie jetzt vielleicht bemerkt haben, dass das genau die beiden Aspekte abdeckt, die ich eingangs zu Lieferkettenangriffen genannt hatte. Bei Stuxnet wurde die Lieferkette gezielt angegriffen, um ein einzelnes ausgewähltes Angriffsziel zu infizieren, weil man das als möglichen Weg in diese Urananreicherungsanlage identifiziert hatte, während man bei SolarWinds effizient eine sehr, sehr starke Verbreitung erreicht hat.
Es gibt sicherlich noch mehr Beispiele, die Sie auch in der Vorstudie untersucht haben und daraus wollen Sie so etwas machen wie einen Katalog der verschiedenen Angriffsmethoden, jedenfalls diese Methoden und die Vorfälle kategorisieren. Was sind da die Aspekte, wie soll das aussehen?
Also grundsätzlich gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Lieferkettenangriffe zu kategorisieren. Man könnte jetzt beispielsweise Softwareaspekte oder Hardwareaspekte in den Vordergrund rücken. Das wollen wir hier aber gar nicht machen. Was wir hier zunächst machen wollen, ist eine Unterteilung, die sich recht stark an den Lebenszyklen von Hardware und Software anlehnt. Einfach ausgedrückt schauen wir zunächst, wurde die Schadsoftware im weitesten Sinn während des Herstellungs- oder Entwicklungsprozesses eingebracht? Wurde sie vielleicht in einer Phase eingebracht, die mit der Verteilung der Software oder dem Transport der Hardware vom Hersteller zum Kunden zu tun hat? Oder wurde sie zwar über die Lieferkette, aber tatsächlich erst beim Kunden eingebracht? Und diese drei großen Gruppen werden wir dann natürlich noch feiner untergliedern, aber das sind im Prinzip diese drei großen Gruppen, auf die wir uns zunächst konzentrieren.
Am Ende geht es ja darum, die bestehenden Sicherheitsregelwerke für kerntechnische Anlagen in Deutschland zu aktualisieren und dieses Thema Lieferketten da reinzubringen. Wie muss man sich das dann konkret vorstellen?
Zunächst mal ist das eigentliche Ziel der Untersuchung herauszufinden, welche Maßnahmen und Vorkehrungen kann man denn überhaupt noch treffen, um solche Angriffe über die Lieferkette zu verhindern oder sie frühzeitig zu detektieren. Es gibt nämlich sehr große Möglichkeiten, die man zur Verhinderung oder Erkennung zur Verfügung hat, je nachdem, an welcher Stelle im Lebenszyklus eine Schadsoftware eingebracht wurde in der Lieferkette. Beispielsweise stellen Sie sich vor, ein Update steht auf einer Herstellerseite zum Download bereit und die Angreifer gehen her und tauschen das aus gegen ein eigenes manipuliertes Update. Wenn Sie sich das runterladen und Sie einen sorgfältigen Abgleich der Charakteristika mit dem Hersteller vornehmen, dabei werden dann Ungereimtheiten auffallen. Es wird Ihnen klar werden, ich habe nicht die Datei, die der Hersteller eigentlich beabsichtigt hat. Anders sieht es natürlich aus, wenn Angreifer deutlich aufwendiger vorgehen und wie im Beispiel SolarWinds den Bildprozess der Software manipulieren. In diesem Fall enthält dann das kompilierte Update von Anfang an Schadsoftware oder anders ausgedrückt, noch nicht mal der Hersteller hat dann eine schadsoftwarefreie Version seines Updates. Und da wird natürlich ein einfacher Abgleich von Charakteristika ergeben, dass man die richtige Datei, die ja auch der Hersteller für Schadsoftware freihält, an den Kunden übergeben hat. Wenn wir nochmal zurückgehen auf das Beispiel des Einbrechers von vorhin, wenn er sich als Heizungsmonteur ausgibt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder hat er den eigentlichen Monteur kurz vorher überfallen und ihm sein Auto und seine Jacke gestohlen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass er sehr, sehr viel aufwendiger vorgegangen ist und sich vielleicht tatsächlich bei der Heizungsfirma hat anstellen lassen. Im ersten Fall können Sie natürlich durch Überprüfen vom Ausweis, dass das Foto nicht passt oder wenn Sie misstrauisch geworden sind, mit einem kritischen Anruf bei der Heizungsfirma herausbekommen, dass der Monteur nicht der Monteur ist, den die Firma losgeschickt hat. Aber im zweiten Fall können Sie so detailliert nachfragen, wie Sie wollen. Es wird natürlich immer heißen, ja, es ist der Monteur, den wir losgeschickt haben, es ist alles in Ordnung. Und das ist im Prinzip das, worauf wir auch mit unserer Kategorisierung abzielen wollen, dass wir sehen wollen, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt noch zur Verfügung? Und dann werden wir diesen Strauß Möglichkeiten, den wir dann sehen bei den verschiedenen Angriffsmöglichkeiten, die natürlich nicht alle präventiv sein müssen. Es kann auch bei solchen Maßnahmen darum gehen, frühzeitig zu detektieren, dass ein Angriff läuft und ihn dadurch letztendlich abzubrechen. Das wird dann abgeglichen mit dem, was im Regelwerk bisher drinsteht. Und wenn da sich irgendwelche Lücken ergeben sollten oder es Hinweise gibt, dass man an einer Stelle vielleicht noch nachbessern müsste, dann wird dann natürlich auch gehandelt und in letzter Konsequenz wird dann auch in den Anlagen entsprechend mit weiteren Vorkehrungen die Anlage besser geschützt.
Das war Claudia Quester von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit über Lieferkettenangriffe und die Bedeutung für kerntechnische Anlagen.